Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Goodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine heutige Gästin ist Anne-Kia Bartel. Anne hat die Ready School gegründet, eine Schule, die geflohene Menschen fit macht für die Technologie. Das ist eine Universität, Schule ist untertrieben, eine Universität, die Leute qualifiziert mit unterschiedlichen Säulen, die sie haben. Und dann hinterher quasi IT-Fachpersonal aus ihnen macht. Mega abgefahren, hört sich super technisch an, ist es aber gar nicht das Gespräch, weil Anne super nahbar und ganz offen war und auch sehr zum Teil emotional war. Ich kann euch das Gespräch wirklich nur ans Herzen legen, es passt auch schön in diese Weihnachtszeit. Es ist ein schöner Abschluss, denn das hier ist die vorletzte Folge für dieses Jahr. Es kommt noch diese Folge hier mit Anne und dann kommt nächste Woche noch etwas sehr Besonderes, nämlich eine Zusammenfassung. Aber für den Moment wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Es ist Weihnachten. Ich wünsche dir, ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Habt viel Spaß, eine schöne Zeit mit euren Familien, mit euren Liebsten, mit euren FreundInnen, wie auch immer ihr feiert. Wenn ich einen Wunsch offen hätte, werdet es euch denken können, bitte abonniert diesen Podcast und erzählt ganz vielen Menschen davon, damit ganz viele Menschen solche schönen Geschichten hören wie die von Anne. Es ist einfach wirklich notwendig, dass wir solchen Menschen, dass wir diesen Menschen mehr Reichweite geben, damit dieses Thema Social Entrepreneurship, große Block, sich sozial oder zivilgesellschaftlich zu engagieren, noch mehr Raum findet. Und es passt tatsächlich gut in diese Weihnachtszeit. Also, abonnieren, vielen FreundInnen davon erzählen. Bevor wir losstarten, kommt jetzt noch kurz meine Kollegin Sarah mit einer kleinen Bitte.
Hallo, mein Name ist Sarah Seliger von Viva Equality. Unsere gemeinnützige Organisation sucht aktuell eine oder einen erfahrenen ProjektleiterIn. Wenn du strategisch stark unterwegs bist, ein Händchen für Teamführung hast und dich für gerechte Bildungschancen einsetzen möchtest, dann ist das jetzt genau deine Chance. Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, ein super engagiertes Team und vor allem eine riesengroße, sinnstiftende Aufgabe. Schau dir die Details an auf unserer Webseite vivaequality.de/jobs. Und bewirb dich bei uns. Wir freuen uns super doll auf dich.
Merry Christmas. Habt Spaß. Anne, herzlich willkommen im Goodcast.
Dankeschön.
Ich freue mich voll, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich bin auch mega glücklich, dass das so spontan funktioniert hat. Jetzt haben wir eben schon ein richtig schönes Vorgespräch gehabt. Und während wir dieses Vorgespräch geführt haben, habe ich mir folgende Frage überlegt, mit der ich einsteigen wollen würde. Wann hast du das letzte Mal was gelernt, was so richtig lebensverändernd war und was war das?
Ich würde sagen, vor 10 Jahren oder mehr habe ich Ikebana, also japanische Blumenkunst, gelernt in Japan. Und ich habe sehr, sehr lange etwas gesucht, was mir zur Entspannung bringt, weil ich kann es nicht erklären, aber Yoga macht mich sehr aggressiv. Und ich habe sehr viele Dinge probiert und es hat einfach nicht geklappt. Darüber können wir sehr lange sprechen, aber bei japanischer Blumenkunst habe ich echt meine Ruhe und seit 10 Jahren praktiziere ich jede Woche Blumensteck.
Das heißt, du sitzt dann zu Hause und machst Blumengestecke? Verschenkst du die auch zu Weihnachten?
So ist es halt nicht. Also es ist eher eine Kunstform. Also man hat eigentlich nur 3 Blumen und es geht alles um Empty Spaces zwischen den Blumen. Es ist super minimalistisch, aber ich bin da völlig präsent und frei.
Voll krass. Ich kenne, also hat mir noch niemand erzählt, dass das jemand macht. Ich weiß das auch nur, was das ist, weil ich mal ein Buch gelesen habe. Mhm. Ich glaube, das heißt Die rote Couch. Und es handelt von Psychologen, von Psychotherapeuten. Mhm. Und der eine wird wahnsinnig dabei, dass die Beziehung zu seiner Frau wirklich in die Brüche geht. Und sie dann aber den Status der Beziehung immer in so Ikebana-Gestecken umsetzt. Und das macht ihn total wahnsinnig, dass er dann immer den Zustand der Beziehung an diesen Gestecken wiedererkennt.
Oh, das muss ich unbedingt lesen. aber es ist genau so. Also es ist wirklich, ich mache es auch jetzt mittlerweile mit Gruppen, weil es ist so spannend zu sehen, wie viel Persönlichkeit in diese 3 Blumengesteck, was da rauskommt. Also ich mache es auch mit Mitarbeitern, weil man kann wunderbar über Organisationsstrukturen, Architektur sprechen, Projekte, wo, ja.
Das heißt, du kannst aus dem Ikebana auch was in deinen beruflichen Alltag übertragen?
Extrem viel.
Zum Beispiel?
Also erstmal geht es um meine eigene Präsenz. wie geht es mir? Und das sehe ich in meinen Ikebana. Bin ich gestresst? Bin ich entspannt? Bin ich irgendwie, es geht nach oben, zur Seite, ist es zu chaotisch? Aber man kann sich tatsächlich die Organisation auch überlegen und sagen, okay, welche Blume repräsentiert das? Und wenn ich die Mitarbeiter in Beziehung zur, keine Ahnung, Organisation denke, wo setze ich dann die zweite Blume? Also es ist, man könnte auch Gestaltungstherapie sagen, oder aber man macht es halt mit Blumen.
Das hat wirklich, das hat so eine philosophische Ebene. Also mich hast du angefixt. Kann man sich so einen Kurs buchen?
Ja, bei mir.
War ich direkt im Nachgang. Wo machst du die?
Ich habe kurz vor Corona einen Bauernhof in Wendland mit meinem Mann gekauft. Und da mache ich es am liebsten, weil dann müssen wir nicht zur Blumenladen gehen, aber wir gehen in Natur und die Menschen müssen einfach spüren, welche Blumen oder Pflanzen zieht mich an. Und dann können die nachher überlegen, warum.
Boah, ich bin hochgradig inspiriert. Also mich hast du damit direkt abgeholt. Ich würde das gerne vertiefen, aber ich glaube, ich muss mich davon lösen.
Wir können dazu eine ganze Podcast machen. Sehr, sehr überraschend.
Hast du schon mal mit jemandem da so offiziell eine Folge zu gemacht?
Nein.
How to Ikebana?
Noch nicht.
Ich nehme das auf. Okay. Ja, ich muss das an der Stelle, ich finde das total spannend, ich würde es gerne vertiefen, aber wir müssen da irgendwie ein ganz kleines bisschen die Kurve kriegen, weil du sitzt ja nicht hier als Spezialistin für Ikebana, sondern?
Ich habe eine Tech-Schule gegründet für Geflüchtete und Migranten.
Genau, die Ready School.
Genau.
Und Ready steht für?
Ready for Digital Integration.
Warum brauchst du euch?
Weil es gibt 149.000 offene Stellen in der IT-Branche in Deutschland. Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Auf die andere Seite haben wir, ich glaube, mehr als 2 Millionen Geflüchtete in Deutschland im Moment. Und es dauert sehr lange, für Geflüchtete in Arbeit zu kommen. Also im Durchschnitt liegt es bei 5 Jahre. Und das ist einfach auf einer persönlichen Ebene eine maximale Tragödie und Katastrophe für die Menschen, die nicht arbeiten können und gerne arbeiten wollen. Aber auf die andere Seite ist es extrem teuer für Deutschland, die Menschen zu unterstützen, finanziell und langfristig, wenn Integration nicht klappt, kann es auch gefährlich werden.
Inwiefern gefährlich?
Menschen, die nichts zu tun haben, kommen auf andere Ideen und müssen auch für sehr, sehr viele, haben die sehr viel investiert, nach Deutschland zu kommen und müssen irgendwie Geld woanders finden. Und da gibt es viele Möglichkeiten in eher extreme Richtungen. Und wir versuchen da, die Menschen eine positive Möglichkeit zu finden für etwas, was wir tatsächlich in Deutschland brauchen und was auch international und zukünftig nachhaltig ist.
Das ist ja so, ich will das gar nicht wiedergeben, weil das ist an anderer Stelle schon ausgiebig mit dir besprochen worden. Du hast einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf, du hast echt viel gemacht, du scheinst eine super smarte Persönlichkeit zu sein. Warum machst du das?
Ich glaube, es gibt immer sehr, sehr viele Gründe und das Spannende ist, in Deutschland kommt diese Geschichte nicht wirklich gut rüber, international schon, aber ich erzähle es trotzdem. Meine eigene Familie, Vaters Seite, waren Pazifisten und haben in Deutschland gewohnt. Mein Uropa war in der Ersten Weltkrieg Soldat auf deutscher Seite und kam zurück nach dem Krieg und wollte, dass Gewalt niemals als Lösungsmittel verwendet wird und hat deswegen eine Drückerei gegründet und pazifistische Gedanken geteilt in Bücher, in Magazine und so weiter. Und als Hitler dann in 1933 zur Macht kam in Deutschland, war es natürlich nicht beliebt und die wurden dann in Gefängnis geworfen, alle Bücher wurden verbrannt und so weiter. Und meine Familie musste dann sich entscheiden und haben Deutschland 1933 verlassen, sind nach Dänemark umgezogen. Und ich kenne diese Geschichte und weiß, dass ich wäre heutzutage nicht hier, wenn nicht Menschen in Dänemark meine Familie unterstützt hatten. Und 2015, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, sah ich die Bilder im Fernsehen und habe gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich genau wie meine Familie. Und ja, deswegen ist es eine intrinsische Motivation, etwas zu tun. Ich habe dann auch 2015 Mohammed in einem Flüchtlingslager kennengelernt, der Programmierer war. Also ganz konkret hat Mohammed mich dazu gebracht, weil ich gedacht habe, er hat keinen Laptop, er hat absolute Talent und Lust, hier in Deutschland zu arbeiten und irgendwie fehlt Infrastruktur, zwischen die Menschen, die mit Talente nach Deutschland kommen und die deutsche Tech-Branche.
Ich muss das fragen, weil du hast es als Einleitung gesagt und trotzdem erschließt es mir nicht so richtig, weil ich finde die Geschichte total nachvollziehbar, wie du das erzählst. Warum ist das in Deutschland keine beliebte Geschichte?
Ich glaube, so viele Deutschen haben so viel vom Zweiten Weltkrieg in der Schule lernen müssen. Ich spüre einfach, international gibt es so große Feedback oder Menschen gehen auf diese oder ist vielleicht auch eine amerikanische Art und Weise, Geschichten zu erzählen, dass es sehr biografisches Arbeit ist und keine Ahnung, in zweite, dritte Generation, dass ich jetzt etwas tue. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, ob es damit zu tun haben, aber ich kann einfach nur feststellen, wenn ich die Geschichte in Deutschland erzähle, dann ist so, ja, aber sag, was du jetzt machst und nicht, warum du es machst.
Spannend.
Ja.
Das ist auf ganz vielen Ebenen spannend, weil ich stelle diese Frage relativ häufig, warum machst du das? Und das stimmt, das stimmt auffallend in der Retrospektive, dass die wenigsten ihre eigene Biografie so weit zurückzitieren, was, ich kann ja jetzt nur spekulieren, aber es ist spannend, dass du das sagst, unter Umständen damit zu tun haben, dass sie sich dann irgendwann alle mit der eigenen Gewaltgeschichte auseinandersetzen müssen im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Schon wieder was gelernt, Ikebana und jetzt das. Aber also wenn das so ein riesengroßes Problem ist, wenn es so viele Flüchtlinge gibt und wenn es so viele Leute gibt, die in der Tech-Branche fehlen als Fachpersonal, warum müsst ihr das als gemeinnützige Organisation machen?
Gute Frage. Am liebsten würde ich es auch eher als For-Profit, nicht um damit Geld zu verdienen, aber nur weil es nachhaltiger und skalierbarer wäre. Die Realität ist aber, dass wir arbeiten meistens mit jungen Migranten, die vorher schon an der Uni studiert haben, aber halt nicht Tech. Aber wenn man zum Beispiel in Syrien Anwalt war, kommt man nach Deutschland, kann in Deutschland dann wahrscheinlich nicht mehr als Anwalt arbeiten oder muss alles von vorne anfangen und das wird lange dauern. Und die sehen dann schon, dass das Tech eine große Möglichkeit ist und sind da, was heißt es, Quereinsteiger in der Tech-Branche. Und das schaffen die auch innerhalb von ein, zwei Jahren, wenn die wirklich sehen, okay, ich habe Bock auf Technologie. Aber die sind dann immer noch ziemlich Junior Talents und brauchen auch Unterstützung bei dem Job, müssen sich auch teilweise anpassen, Deutsch lernen, und das dauert. Und dafür sind die deutsche Tech-Industrie noch nicht bereit zu zahlen. Die zahlen extrem viel Geld für Senior Developers, die dann auch aus Philippinen oder Indien nach Deutschland kommen, die auch kein Deutsch sprechen. Die müssen sich auch in Deutschland integrieren. Aber für Senior Talents zahlt man gerne, für Junior Talents noch nicht. Aber wir kriegen ja nicht genug Senior Talents ohne Junior Talents. Und das versuche ich natürlich, die Unternehmen zu, dass die das auch verstehen und eine Talent Strategy entwickeln. Aber die sind da sehr, sehr fokussiert auf das Problem in hier und jetzt zu lösen und nicht nachhaltig eine Lösung zu finden.
Weißt du, was frustrierend ist? Also das wird dir, vielleicht hast du das gar nicht so präsent vor Augen, aber der Podcast, den ich mit dir gehört habe, der ist 2 Jahre alt. Mhm. Und offensichtlich scheint sich in diesen 2 Jahren an der Stelle nichts geändert zu haben.
Ja. Es hat sich seit 9 Jahren nichts geändert. Ich habe ja 2015 angefangen. Damals, glaube ich, war Fachkräftemangel bei die 40.000 in Deutschland. Jetzt ist 149.000. Nachfrage ist da. Aber die langfristige Strategien und Lösungen und auch, dass man sich Geld in Hand nimmt und etwas tut, da passiert sehr, sehr wenig.
Was macht das mit dir?
Ach, ich bin ja ein bisschen stur und denke, irgendwann wird es klappen. Und wir sind ja auch deutlich größer geworden. Im ersten Semester hatten wir 42 Teilnehmer und im Moment liegen wir bei die 4.000 Teilnehmer, also
pro Semester
in Dänemark, Deutschland und Schweden zusammen. Also wir haben skaliert, es wird größer. Aber
pro Semester, dann habt ihr das seit 2022, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, da waren es 3.000 in dem ganzen Jahr, richtig? Also habt ihr es mehr als verdoppelt. Krass, wow. Wie stellt ihr das an?
Hartes Arbeit, ein extrem gutes Team. Also wir haben, alle unsere Lehrkräfte sind ehrenamtliche Techies, die auch meistens Migranten sind. Aber die leisten einfach extrem viel und haben Lust, etwas zurückzugeben. 80% von unseren Ehrenamtlichen sind Migranten, weil, wie gesagt, wenn jemand aus Indien nach Deutschland kommt und für Microsoft arbeitet, dann muss er oder sie sich auch integrieren und sucht dann Freunde. Und es ist viel lustiger, wenn man dann mit anderen Azure-Nerds unterwegs ist und man teilt dann Passion. Und die finden dann ein Community bei uns. Und ja, also wir haben da Menschen mit richtig, richtig viel Passion. Und ich bin dafür einfach extrem dankbar.
Wie viele Leute seid ihr gerade, dein Team?
Wir sind 107 Mitarbeiter.
Wow, das ist echt riesig. Jetzt schließe ich die Standardfrage an und wahrscheinlich bist du es leid, diese Frage zu beantworten. Aber wie finanzierst du 107 Leute?
Das hängt immer von Standort ab. In München und Hamburg arbeiten wir eng mit Stadt Hamburg und Stadt München zusammen und haben da eine wirklich wunderbare Zusammenarbeit. In Berlin versuche ich seit 9 Jahren irgendwie ins Gespräch mit Stadt Berlin zu kommen.
Ist die Zusammenarbeit noch nicht so wunderbar? Luft nach oben.
Also es wäre schön, wenn man überhaupt mit denen einen Kaffee trinken könnte.
Warte mal, welche Verwaltung ist das? Ist Bildungsverwaltung?
Ja, das ist ja die große Herausforderung, weil theoretisch sollte es ja mit Migration oder theoretisch könnte es mit Arbeit und Soziales zu tun haben. Aber da, wo wir am meisten Erfolg haben, ist immer Wirtschaft.
Fliege ich gleich ein. Okay, also Hamburg und München läuft super, Berlin ist ausbaufähig.
Ja, NRW auch. Aber da habe ich mehr Hoffnung. Aber das ist, es ist wirklich standortspezifisch. Und generell kann ich sagen, dass 80% von unserer Projekte werden über Stiftungen. Also meistens Corporate Foundations wie Chanel Foundation, Coca-Cola Foundation, Beisheim Stiftung unterstützt.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Spannend. Ich probiere da gerade noch für meinen Kopf was draus zu machen, dass Chanel und Coca-Cola das unterstützen. Das finde ich total spannend. Siehst du das auch kritisch? Also ich weiß, warum ich drauf komme. Mhm. Wir haben diese Frage bei uns immer wieder gestellt. So, was machen wir eigentlich, wenn so eine große Stiftung oder ein großes Unternehmen auf uns zukommt, von dem wir wissen, dass sie eigentlich nichts Gutes tun? Und es gibt dazu eine ganze Brandbreite von Antworten. Wie stehst du dazu?
Ich habe ja einen Hintergrund als Corporate Social Responsibility Berater. Also diese ganze CSR-Bereich ist etwas, was ich gut kenne. Und ich bin auch, also am Anfang habe ich zum Beispiel bei Coca-Cola gearbeitet, weil ich sehe, dass wir leben einfach in einer kapitalistischen Welt und es gibt einfach richtig viel Macht und Einfluss bei den Unternehmen. Und entweder steht man draußen und hat sehr viele Prinzipien oder man versucht innen drin Veränderungen zu schaffen und mit denen zu gestalten und zeigen, dass anders geht. Aber wir haben natürlich auch bei uns Grenzen und Prinzipien und sagen, wir würden mit Alkoholunternehmen nicht arbeiten, wir arbeiten auch nicht mit Waffen zusammen und so weiter.
50% der zuhörenden Leute haben gerade eben innerlich gemacht, weil das ist nämlich genau die Entscheidungsfrage. Das ist die Entscheidungsfrage. Bin ich mir selber prinzipientreu und sterbe in Schönheit? Oder gehe ich da für mich selber nach vorne und probiere den Mehrzweck für die Zielgruppe zu erkennen? Kurze Erkenntnis, die ist bei mir original 24 Stunden alt. Es gibt so ein großes Thema mit Leseförderung in Deutschland und ich habe mich jahrelang gefragt, warum das nicht so funktioniert und mit einmal so viel Schwung reinkommt. Und die Erklärung ist ganz einfach und sie ist so einfach, dass ich gestern davor saß und dachte, oh, lässt sich auch auf alles andere übertragen. Es gibt ein wirtschaftliches Interesse, Leseförderung zu betreiben. Die großen Konzerne kommen drauf, weil es für sie ein wirtschaftliches Interesse gibt. Ist das bei euch deswegen auch so?
Aber es hat nicht nur damit zu tun. Klar gibt es bei den großen Tech-Unternehmen eine Eigeninteresse, dass die suchen Talente, um weiter zu skalieren und mehr Geld zu verdienen. Aber wir sehen also, wie zum Beispiel Chanel oder tatsächlich auch Coca-Cola, die unterstützen unser Frauenprogramm, weil die für Vielfalt stehen. Und entweder machen die das intern selber im Unternehmen, aber das ist ja nicht deren Zweck. Das ist auch nicht deren Kompetenz und deswegen unterstützen die dann Organisationen wie uns. Aber es ist eine Haltungsfrage und ich verstehe total Menschen, die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. ich habe es für mich anders entschieden und habe gesagt, nee, ich gehe da rein und versuche mit den Unternehmen zu sprechen und dadurch Wirkung zu haben. Aber ist immer jeden Tag eine Überlegung, wo gehe ich mit und wo ist Job?
Guter Punkt. Ich finde, dass das ganz häufig eine Abwägungsfrage ist, für wen wir das eigentlich machen. Also mache ich das für meine eigenen Prinzipien oder mache ich es für eine Zielgruppe, für die ich Verantwortung übernommen habe, indem ich als Geschäftsführerin für ein Unternehmen auftrete. Meine Erkenntnis ist aber auch, je länger du das Business machst, desto mehr reift die Erkenntnis, dass du es nicht für dich tust. Also ich habe das immer präsenter, je länger ich das Ganze tue. Wie viele unterschiedliche Programme lasst ihr gerade laufen?
Konkret haben wir 3 Säulen. Kinder und Jugendliche ist eine. Dann haben wir ein Programm nur für Frauen, also digitale Bildung für Frauen. Und dann unser High-Intake-Kurs, ich glaube, letztes Jahr hatten wir 103 verschiedene Kursen, die entweder Präsenz oder online lief. Genau, aber eben in diese 3 Säulen.
Jetzt haben die ganzen Menschen diese 4.000 pro Semester, haben das jetzt alle absolviert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schon gar nicht so einfach ist, die reinzubekommen, also in die Kurse reinzubekommen. Noch schwieriger ist es ja dann sehr vermutlich, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, oder? Verbunden mit der Frage, wie stellt ihr es an?
Genau. Es ist sehr einfach, Teilnehmer zu finden. Wir haben doppelt so viele Bewerber als Plätze. Also Teilnehmer zu finden ist extrem einfach. Es kostet nichts bei uns unterwegs, also bei uns zu studieren. Menschen, die Lust haben, Tech zu lernen, es gibt so, so viele. Wie haben wir das geschafft, ist natürlich dann die Frage.
Danke.
Habe mich mir jetzt selber gestellt. Ganz am Anfang habe ich Mohammed kennengelernt, von dem ich auch früher erzählt habe. Und da ist die Idee entstanden, dann habe ich Mohammed gefragt, ob er nächstes Mal 2 Freunde mitbringen könnte. Und dann habe ich 2 Freunde mitgebracht. Und dann waren wir 6. Und dann in der zweiten Runde haben wir dann gesagt, alle 6 bringen 2 Freunde mit. Und so kriegt man relativ schnell Exponential Growth auf die eine Seite. Aber es war mir wichtig, dass die Geflüchtete immer mit uns gestalten. Also alle reden über Participatory Development. Aber ich nehme das wirklich, wirklich ernst. Und es ist nicht eine Brainstorming und jetzt haben wir eure Bedürfnisse gehört, sondern wir haben den ganzen Zeit, oder ich habe den ganzen Zeit Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland mit Menschen aus der Tech-Branche zusammengebracht. Und dann haben wir unsere Kurse gemeinsam entwickelt. Und genau deswegen gibt es ein sehr, sehr große, was heißt das, Ownership? Ich weiß nicht, was man sagt.
Ich glaube, funktioniert auch im Deutschen, wissen alle Bescheid.
Genau. Bei unseren Teilnehmern, die haben den Gefühl, das ist unsere Schule, weil wir können hier mitgestalten. Und deswegen sehen wir, dass 80% von den neuen Bewerbern sagen, dass die kommen wegen Word-of-Mouth-Marketing.
Ach krass.
Also das bedeutet, man hat bei uns ein gutes Erlebnis, sagt dann Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Freunden Bescheid. Und das funktioniert. Also wir haben Teilnehmer aus 108 verschiedenen Ländern bei uns. Also es quer verschiedene Kulturen funktioniert das auch.
Und wie sieht das ganz praktisch aus? Wie können die mitgestalten?
Ich nenne ein Beispiel, dann kann man es besser verstehen. Nach unserem ersten Semester habe ich die Teilnehmerliste angeguckt und überlegt, sind das die richtigen Menschen? Und 10% von unseren Teilnehmern waren Frauen. Dann habe ich gedacht, nee, ich hätte gerne 50% Frauen bei uns, auch in eine Tech-Schule. Und dann haben wir überlegt, gut, jetzt fangen wir mit einem Co-Creation-Prozess an, haben, ich glaube, 10 Frauen mit Fluchthintergrund und 10 Frauen in der Tech-Branche zusammengebracht für ein Abendessen und haben uns überlegt, was sind eigentlich geflüchtete Frauen? Weil die sind sehr, sehr unterschiedlich. Man hört geflüchtete Frau, aber eine Frau aus Afghanistan, die 7 Jahre in der Schule war, oder eine Frau aus Iran, die schon ein PhD mitbringt, die können auch dieselbe Alter haben, aber deren Leben sind sehr anders, was die brauchen, ist sehr anders. Beide können extrem viel von Tech-Unterricht profitieren, aber es muss anders vom Content her sein. Und deswegen haben wir zuerst 10 verschiedene Profile entwickelt gemeinsam und dann haben wir eigentlich entschieden, es gibt grob 2 Profile. Frauen mit sehr niedrig Bildung und Frauen mit viel Bildung. Frauen, die ohne Bildung, haben meistens überhaupt keine Erfahrung mit Laptops. Die anderen Frauen haben schon viel Erfahrung, aber wir haben gespürt, dass die meisten haben Kinder bekommen, waren deswegen die letzten paar Jahre nicht so richtig digital unterwegs, brauchen da ein bisschen anders Unterstützung, aber dann kriegt die relativ schnell die Kurve. Dann haben wir am Internationalen Frauentag noch einen Workshop gemacht und gesagt, gut, jetzt bringen wir noch mehr Frauen rein. Ich glaube, wir waren so um die 80 Menschen, haben einen großen Co-Creation gemacht, um die Kursen zu entwickeln und haben uns Fragen gestellt, wie wann sollen wir unterrichten, wie sollen wir unterrichten und haben unter anderem festgestellt, dass wir brauchen Kinderbetreuung, wir müssen am Wochenende Unterricht machen und insbesondere Samstagmorgen. Warum Samstagmorgen? Weil die geflüchtete Frauen waren am Freitag in der Moschee und am Sonntag in der Kirche. Aber Samstagmorgen gab es so einen Freiraum von ungefähr 4 Stunden, wo die Frauen tatsächlich teilnehmen könnten. Und so haben wir sehr, sehr viele super konkrete Insights mit den Frauen entwickelt. Und das wurde dann ein Pilotprojekt für einen Monat, um das alles zu testen. Und dann habe ich glücklicherweise 2 Stiftungen gefunden, die das unterstützt haben. Dann konnten wir ein Jahr das alles testen lassen und genau, hat dazu geführt, dass letztes Jahr hatten wir 65% Frauen.
65? Das sind ja mehr Frauen als Männer. Das ist ja großartig.
Ja, es geht.
Voll. Aber das ist, also jetzt schließt sich bei mir auch eine, ich glaube, man muss da, wenn man dem so zuhört, wie du das erzählst, hört sich das an wie ein No-Brainer. Ja, klar, muss man so machen und muss man auch so aufeinander aufbauen. Aber nachdem ich ja jetzt weiß, was du in deinem Leben gemacht hast, das baut alles schon ganz hart auf deiner Biografie auf und auf den Erfahrungen, die du vorher gesammelt hast.
Ja, nachher ja, macht es Sinn. Ich habe es noch nie so geplant, aber nachher, ich nehme das mit.
Was würdest du, also wenn niemand anders von einer ähnlichen Situation wäre, es gibt ja da draußen genug Leute, die sich irgendwie im Bereich Social Entrepreneurship engagieren wollen. Was ist der beste Tipp, den du geben kannst?
Einfach machen. Aber das klingt so einfach.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ich coache relativ viele junge Sozialunternehmer und ich frage die sehr, sehr oft einfach mir aufzuschreiben, was kannst du in die nächsten 5 Minuten machen, die nächsten 5 Stunden, 5 Tage, 5 Wochen. Und ich meine das wirklich ernst, weil viele kommen und sagen, ich will die Welt retten oder ich will etwas für Obdachlose machen, aber haben so viele Pläne, dass die fangen gar nicht damit an. Und wenn ich dann frage, was kannst du in den nächsten 5 Minuten machen für Obdachlose, rattert dann etwas ganz, ganz anders. Und so, ja, geh machen. Dann gehst du auf die Straße und hat vielleicht eine nicht so gute Erfahrung, weil du einfach etwas Blödes getan hast. Aber dann so, okay, ich muss das anders überlegen. Und so schnell in Tun kommen, wie überhaupt möglich, glaube ich, ist extrem wichtig, weil große Pläne ist schön, aber hat keine Wirkung.
Ich würde für den Moment gerne noch kurz mit dir einen Schwenk machen in ein anderes Feld, in ein anderes Sichtfenster. Das ist ja so, das hört sich ja alles nach einer unglaublichen Erfolgsgeschichte an. Also du machst das jetzt eine ganze Weile, ihr arbeitet mit sehr vielen Menschen zusammen, ihr habt ein ziemlich strukturiertes Programm und trotzdem ist es ja häufig so, dass es nicht alles nur Sonnenschein ist. Was würdest du sagen, was so aktuell die größten Herausforderungen sind, mit denen ihr zu kämpfen habt?
Förderung. Es ist leider so, das ist so schade, dass wir immer irgendwie zurückkommen zu Geldherausforderungen und Probleme, aber das ist einfach so, die ganze Sektor leitet von diesem Project Titus, dass man muss immer neue Projekte auf die Beine stellen, obwohl das, was man hat, funktioniert. Und wir machen ja extrem viel Wirkungsmessungen und wir haben alles im Salesforce rein und also Daten haben wir genug, aber es hilft halt nicht. Unsere Wirkung zahlt sich nicht in Geld aus, leider. Wenn es in Deutschland so wäre, dass ich einen Bonus kriegen würde, jedes Mal, wenn ich einen Geflüchteten in Arbeit bringe, würde es ja absolut Sinn machen und skalierbar sein, darf man aber nicht in Deutschland. Oder dieses Modell funktioniert beim Jobcenter nicht. Und deswegen, wir skalieren, aber wir skalieren immer mit Projekten, statt eine nachhaltige Strategie, wo wir wirklich wirkungsorientiert Geld kriegen. Wir haben skaliert, es ist schön, aber wir hätten 10-mal größer werden können, wenn es eine nachhaltige Strategie oder Möglichkeit, Business-Strategie geben würde.
Ich weiß nicht, ob das unterbewusst ist, aber du sprichst in der Vergangenheit. Glaubst du nicht dran, dass sich das ändert?
Es tut mir so leid, ich würde so gerne Ja sagen.
Woran hängt das? Also was ist das Problem?
Ja, ich glaube, die Politiker haben das Potenzial von Sozialunternehmertum gar nicht verstanden. Also wie in null und nix verstanden. Und wie viel effizienter, also environmental und soziale Wirkung wir in Deutschland haben könnten. Aber ich glaube, die haben es nicht verstanden. Ich glaube, bei großen Unternehmen ist es halt keine Prio. Die haben deren eigene Ziele und da muss etwas Radikales passieren. Aber ja, bei uns, es wird auch nächstes Jahr, wir werden 20% kleiner werden wegen fehlender Förderung und steigende Kosten. Und es ist so ärgerlich. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch, ist es Ende des Jahres und ich bin durch einen ziemlich harten internen Prozess. Da muss man durch als Unternehmer und Führungskraft. Es ist schwierig, deswegen ist es meine große Hoffnung. Vielleicht machen wir noch eine Episode im Januar und es geht mir besser, aber ja. Ich glaube deswegen.
Ja, wir öffnen da jetzt hinten noch ein bisschen Sonnenschein. Wir sorgen jetzt noch dafür, dass die Wolken aufreißen, indem wir einfach darüber nachdenken, wie wäre es denn aus deiner Perspektive, du wirst es ja auf irgendeinem Zettel stehen haben und selbst wenn er nur in deinem Kopf ist, wie würde optimalerweise so ein Modell, wie ihr es habt, sich refinanzieren?
Erstmal, das, was wir mit Stadt München tun, ist absolut skalierbar. Die haben gesagt, wir können... Also im ersten Jahr haben die gesagt, wir können 3 Mitarbeiter TVÖD-Tarif reguliert für euch bezahlen und ihr müsst...
Inklusive Verwaltungskostenpauschale oder ohne Verwaltungskostenpauschale?
Wir wollen auch die Menschen, die zuhören, nicht langweilen. Aber die haben dann gesagt, ihr müsst dann, ich glaube im ersten Jahr war es 50 Teilnehmer unterrichten und... Im ersten Jahr konnten wir dann andere Förderer mit ins Boot bringen und ich glaube, wir haben um die 150 Teilnehmer gehabt. Also Deutschland hat viel mehr Interaktion bekommen und das Geld war immer noch dasselbe. Und diese Basisfinanzierung hat uns extrem geholfen. Nach 2 Jahren haben wir dann mit Stadt München weitergeredet und die haben uns dann weiter unterstützt, um größer zu werden. Und das hat wunderbar funktioniert seit 6 Jahren. Dann bin ich zur Stadt Hamburg gefahren und habe genau dieselbe Modell präsentiert zu denselben oder ähnlichen Behörden. Und die haben dann im ersten Jahr gesagt, Integration läuft gut bei uns. Wir brauchen keine neuen Träger. Und ich habe dann 2 Jahre hartnäckig gekämpft. Wie gesagt, ich bin stur. Und wir haben es dann auch geschafft mit einem anderen Referat. Aber... Das ist ja nicht skalierbar. Also wenn alle Menschen so stur wären wie ich in Deutschland um rumrennen, also das ist ja unrealistisch.
Du musst das anders framen. Keine Sturheit, ist Resilienz.
Ja, vielleicht. Ich finde stur ein bisschen, das müssen wir redefinieren. Das ist cool. Aber ja, Resilienz ist eine schöne.
Aber ich stimme dir da total zu. Es wäre wirklich gut, wenn es leichter zugängliche öffentliche Finanzierung geben würde und die auch flexibler wäre in ihrer Ausgestaltung. Aber auch da, ich glaube, dass du das Ganze schon eine Weile machen musst, damit dir das irgendwann aufgeht. Wenn ich dir 1 Million Euro auf den Tisch stellen würde, in einem Koffer, was würdest du damit machen?
Ich würde es alles in mein Admin reingeben, weil wir brauchen da einfach Unterstützung, institutionelle Unterstützung bei Ready School. Das ist alles in Projekte, aber ich brauche da also wirklich ein HR. Es ist ja absurd, dass ich 107 Mitarbeiter habe und keine HR-Abteilung. Ja.
Machst du das alles selber?
ich habe ein COO und ein Head of Finance, aber nachhaltig und klug ist es nicht. Aber ich konnte es nicht finanzieren. Ich hätte auch gerne ein Marketing- und ein Fundraising-Mitarbeiter, ist aber schwierig zu finanzieren.
Ja, okay, die letzten Worte, die überlasse ich dir. Was möchtest du den Menschen da draußen mitteilen? Was brauchst du gerade am allermeisten?
Ich brauche Kontakte zu Stiftungen, die Lust haben auf richtig wirkungsorientierte Integration in Deutschland.
Okay, haben wir gehört. Habe ich eine Idee. Meine letzte Frage für dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Mein Lieblingslied heißt Till Ungdommen. Es ist for the Youth, also zu den Jugendlichen. Es ist ein wunderbares Lied, 1936 in Norwegen geschrieben. Es ist wunderschön und bringt viel Hoffnung.
Anne, danke dir, dass du da warst. Und ich nehme das auf. Nächstes Jahr sprechen wir nochmal miteinander.
Machen wir.
Danke dir.
Kringsatt av fiender, gå in i din tid. Under en blodig storm, vid dig till strid. Kanske du spör i angst, udäcket åpen.
Der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.